Ja, wunderschönen guten Abend bei diesem kleinen Meeting zum Thema Nichts oder tanzende Leere, bei dem es um nichts geht, bei dem es nichts zu holen gibt, nichts zu finden, nichts zu lernen, nichts zu erkennen, was im scheinbaren Widerspruch steht zu dem, was das Individuum erfährt, sozusagen. Nämlich auf der Suche zu sein nach etwas Besserem, nach etwas Greifbarem, an dem es sich halt, an das es sich halten kann, eine Erkenntnis, eine Weisheit, ja, eine, vielleicht eine valide Schlussfolgerung, die ich dann anwenden kann, und die mir erlaubt oder dabei hilft, frei zu werden oder in einen besseren Zustand zu kommen, oder einfach endgültig glückselig zu sein, endgültig im Frieden zu sein, naja, all diese Dinge halt. Und wir könnten sagen, dass die Erfahrung, ein Individuum zu sein und die Suche nach eben Erkenntnis, nach Frieden, nach Freiheit, nach einem besseren Zustand, einer besseren Erfahrung, ja, im Prinzip das Gleiche ist. Immer wieder diese, ja, offensichtlich ziemlich zwanghafte Suche, immer wiederkehrende Suche nach einer Schlussfolgerung, nach dieser finalen Schlussfolgerung, nach einem Landepunkt, auf dem ich dann endgültig landen kann, um meinen Frieden zu finden oder Erleuchtung oder ja, die Dinge, die vorher schon genannt wurden. So quasi diese finale Lösung. Naja, vielleicht auch diese finale Auflösung. Also hier im Non-Duality-Kontext kann es sein, dass das Ich sich halt eben genau das als Objekt der Suche aussucht, sozusagen. Ich möchte etwas finden, was dazu führt, dass ich mich als Individuum oder als Subjekt als Person auflöse, weil ich mir davon verspreche, zu einer besseren Erfahrung zu kommen oder frei zu sein. Und naja, es zeigt sich, dass eben all dies letztlich eine Illusion ist, also keine wirkliche substanzielle Realität hat, sondern eben lediglich eine illusionäre. Und wenn es überhaupt so etwas wie Freiheit geben sollte, dann für niemand. Und dann läge diese Freiheit unter anderem eben in der Freiheit von dieser Idee, überhaupt frei werden zu können oder zu müssen oder dass es da irgendeinen Schlüssel gibt in diese Freiheit. Naja, oder das Pferd einfach mal anders aufgezäumt, könnte man auch fragen, wo bist du? Was bist du? Was findest du, wenn du versuchst, suchend in diese Fragen reinzugehen? Du findest möglicherweise einen Körper, aber das, was du bist, diese Essenz, diese Kernsubstanz von Ich, wo könntest du, würdest du die finden? Oder was das eben ist, diese Kernsubstanz des Individuums, des Ichs? Und da muss ich einfach unweigerlich herausstellen, dass eben genau dies nie zu finden ist. Was gefunden werden kann, sind Konzepte, sind Annahmen, sind Überzeugungen, sind Erinnerungen, sind Einstellungen, sind Glaubenssätze, sind ganze Glaubenskonstrukte, Weltbilder, Selbstbilder, ja, möglicherweise auch Eigenschaften, all dies und in einem ziemlich komplex verwobenen Geflecht, das dann eben illusionärerweise suggeriert, und genau das bin ich. Aber all das ist eben nichts mehr als dieses Konglomerat aus eben diesen genannten Dingen. Eine reale Ich-Substanz wird da einfach nicht zu finden sein. Was wiederum ein Hinweis darauf ist, dass eben diese Annahme, dass es mich als Person, als unabhängiges, von allem anderen getrennten Individuum gibt, völlig illusionär ist und damit eben nicht wahr und nicht real. Und wenn dies offensichtlich wird, wird im gleichen Atemzug offensichtlich, dass ja, dass jenseits dieser illusionären Suche, dieser Annahme, ein getrenntes Individuum zu sein, bereits alles vollständig ist, bereits alles da ist, egal als was es erscheint, also in der absolut endlosen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, ist bereits alles da, ist bereits alles vollständig und auf eine mysteriöse und nicht wirklich greifbare Weise könnte man sogar sagen, ist alles perfekt. Da fehlt nichts. Was natürlich der Erfahrung, ein Individuum zu sein, scheinbar widerspricht oder zuwiderläuft. Doch ist auch diese Erfahrung, diese illusionäre Erfahrung, ein getrenntes Individuum zu sein, das sucht und das etwas finden könnte, Teil all dessen, dieser endlosen Mannigfaltigkeit an Erscheinungen. Einen Grund gibt es dafür nicht, zumindest, also, ja, kann der nicht wirklich gefunden werden? Kann das nicht schlüssig irgendwie nachvollzogen werden? Können Geschichten dazu erzählt werden? Es können Hypothesen dazu entwickelt werden, die aber letztlich immer im Reich der Geschichten verbleiben müssen. Das, was ist, inklusive all der möglichen Erscheinungen, ist auf mysteriöse Weise das, was es ist. Und mysteriös an der Stelle einfach synonym für ein richtig großes Fragezeichen, auf das es niemals eine Antwort oder eine endgültige Antwort geben kann. Es ist einfach ein Mysterium, ja, das nicht gekannt und nicht gewusst werden kann. Das ist das, worum es hier letztlich ja, ein Stück weit geht und worüber wir uns gerne unterhalten können, wozu ihr Fragen stellen könnt oder Dinge teilen könnt, die euch dazu kommen. Und ihr könnt einfach in den Chat auf YouTube reinschreiben. Ihr könnt hier über Zoom gerne Fragen stellen, mit oder ohne Video oder auch hier in den Chat reinschreiben. Und ja, dann schauen wir einfach, was dazu kommt. Also nochmal herzlich willkommen. Vielleicht könnte noch ergänzt werden, dass in dem, was ist, wenn gesagt wird, dass das bereits vollständig ist, dass da nichts fehlt, dann beinhaltet das die Möglichkeit der Erfahrung des Mangels, die halt illusionär ist, also beziehungsweise dieser Mangel, der sich als illusionär erweist. Aber das beinhaltet eben das, die absolute bedingungslose Freiheit. Diese allumfassende Liebe beinhaltet, inkludiert sozusagen eben auch diese Erfahrung, ein getrenntes Individuum zu sein, scheinbar getrenntes Individuum zu sein. Beinhaltet eben auch diese Erfahrung des scheinbaren Mangels. Ja, was dann eben für diese suchende Ich-Energie als widersprüchlich erlebt werden kann, aber eben nur als Teil dieser illusionären Erfahrung von Trennung und am Ende nicht wirklich getrennt ist. Ja, und das ist einfach, wow, es gibt da nichts Getrenntes, das etwas finden könnte, das etwas tun könnte, sondern es ist einfach das, was scheinbar geschieht. Und das ganz ohne, dass es da eine Art Regisseur oder Dirigenten innerhalb dieses Körpers gibt. Jetzt schreibt, ja, es fehlt nichts, Mangel ist nur ein Gedanke. Ja, Mangel ist ein Gedanke, der in vielen Formen, in vielen Variationen auftauchen kann, manchmal auch oder eigentlich fast immer auch mit einer emotionalen Einfärbung. Also Gedanken scheinen in der Regel auch gewisse emotionale Färbungen zu haben und damit könnte man sagen, es geht manchmal sogar über den Gedanken hinaus, aber letztlich ist dieser Mangel genauso leer wie alles andere auch, hat also keine wirkliche Substanz, sondern ist eine Täuschung. Des Weiteren ließe sich noch ergänzen, dass auch wenn diese Erfahrung, ein getrenntes Individuum zu sein, durchschaut wird oder in sich kollabiert, sich scheinbar auflöst, dann gehen die Geschichten weiter. Und es gibt diese Aussagen, die auch von mir möglicherweise manchmal kommen, die als Hinweise darauf interpretiert werden könnten, dass dann irgendwas besser ist. Tatsächlich ist dem aber nicht wirklich so, da das Leben einfach full on, ungefiltert weitergeht, inklusive aller Geschichten. Es gibt weiter alle Arten von Gedanken, es gibt weiterhin alle Arten von Emotionen. Es gibt das Leben als Chaos, das full on und ungefiltert in Erscheinung tritt und somit ja auch an der Stelle diese Idee dieses berüchtigten Vorteils, der da irgendwo vielleicht doch zu finden sein mag und wenn auch nur im Wegfall des Ichs auch ins Reich der Märchen, also dieser berüchtigte Vorteil ist Teil der Illusion, diese Idee, diese Annahme, dass es da irgendwo einen wesentlichen Vorteil zu finden gibt, ist eben Teil der Illusion. Das Leben bleibt das Leben und das, was geschieht, bleibt das, was geschieht. Schreibt gerne in den Chat eure Fragen oder eure Bemerkungen, die ich dann gerne vorlese oder die ich dann gerne eingehe. Elke hat hier was reingeschrieben. Das Ich hat keinerlei Einfluss auf nichts. Und dann die Frage, deshalb habe ich keine Verantwortung auf mein Handeln? Ja, auf eine gewisse Art und Weise könnte man das so formulieren. Also das Ich ist tatsächlich ja, so ein Add-on-Kommentar quasi, der sich all das, was geschieht, im Nachhinein sozusagen aneignet. Aber tut das relativ flink, relativ synchron, relativ schnell, sodass nicht auffällt, dass es eigentlich immer zu spät ist. Dieser Kommentar, der dann aus dem, was geschieht, eben eine Geschichte macht und die es sich selber zuschreibt oder die es sich selber aneignet im Sinne von, das gerade ist mir widerfahren. Oder diese Handlung gerade ist von mir ausgegangen, diese Entscheidung habe ich gerade getroffen. Dieses illusionäre Bewusstsein taucht dann letztlich immer ein wenig später auf, ja, in Bruchteilen von Sekunden oder innerhalb weniger Sekunden, sodass kaum auffällt, dass es eigentlich immer zu spät ist und das, was erscheint, dann schon geschehen ist oder das, was scheinbar geschieht. Deshalb habe ich keine Verantwortung auf mein Handeln. Ja, also teilweise könnte man das so sagen, es ist nicht ganz, ganz akkurat daher, weil es dein Handeln im Prinzip als solches, als dein Handeln nicht gibt. Und damit gibt es keine Instanz, die verantwortlich sein könnte. Das, was geschieht, ist einfach das, was geschieht. Die Annahme, dass es mein Handeln ist und damit in weiterer Konsequenz auch meine Verantwortung, das ist eben lediglich eine Annahme, die bar jeglicher substanziellen Realität ist. Also es gibt nicht dein Handeln, sondern es gibt einfach das, was geschieht, auch das, was der Körper scheinbar tut, das, was scheinbar an Sprache aus deinem Mund rauskommt. Das ist einfach das, was geschieht. Und damit all dies geschehen kann, braucht es eben keine zentrale Instanz namens Ich oder Individuum. Diese Idee, dass da eben diese zentrale Instanz ist, von der alles ausgeht und die ja sozusagen autonom ist, die unabhängig ist, die getrennt ist, die einen freien Willen hat, die also eine freie Entscheidungen treffen kann, das ist eben die Illusion. All dies geschieht auch ohne diese Annahme, genauso weiterhin. Somit wäre es also nicht ganz korrekt zu sagen, ja, du hast keine Verantwortung für dein Handeln, sondern es gibt da kein Handelnden sozusagen, sondern es gibt einfach das, was geschieht, und damit wird die Frage nach der Verantwortung letztlich hinfällig. Hier kommt eine Frage von Machta. Hallo Machta, aber hat der scheinbare Lino noch Neurosen und handelt scheinbar nach ihnen? Naja, ganz sicher hat der scheinbare Lino Muster, Prägungen, Verhaltensweisen, die sich scheinbar an gewissen Mustern orientieren, aber eben nur scheinbar. Also natürlich haben sich im Laufe der Zeit Prägungen angesammelt, bestimmte Verhaltensmuster herausgebildet, und die würde man scheinbar erkennen können, denke ich doch, wenn man irgendwie genauer hinschaut. Und ob die dann bis hinein in die Definition von Neurosen reichen, müsste man irgendwie dann nochmal beobachten. Was definitiv nicht mehr da ist, ist diese neurotische Suche, diese neurotische Annahme, zu der ständig zurückgekehrt wird. Ich bin ein Individuum auf einem Weg und ich suche etwas Besseres und glaube irgendwie mal mehr oder weniger erfolgreich auf diesem Weg zu sein und mich diesem Schlüssel oder diesem etwas Besseren anzunähern. Diesen neurotischen Gedanken, oder diese Annahme, die gibt es an der Stelle nicht mehr. Und wenn sie auftaucht, dann hat sie keinerlei Substanz, also keine treibende Kraft mehr sozusagen. Und hier ergänzt Elke, dann ist jemanden zu verurteilen sinnlos. Ja, klar, also jemanden zu verurteilen ist völlig sinnlos. Die Frage ist, wer verurteilt wen? Also dann letztlich müsste gesagt werden, es gibt dann einfach nur ein Urteil, das sozusagen für sich steht, aber es gibt da weder jemanden einen Verurteilenden und es gäbe auch keinen Verurteilten, sondern das ist dann lediglich eine Art, letztlich ein Monolog, wie das hier auch. Und ja, also ich meine, diese Urteile sind letztlich ja auch eine Form von Widerstand, genau wie diese Ich-Annahme, die ja ständig im Widerstand zu sein scheint zu dem, was ist, zu dem, was erscheint, oder zumindest immer wieder. Und Urteile, die von einem scheinbaren Ich ausgehen, also ich verurteile jemanden, wäre ja wieder die Grundannahme von hier ist jemand und da ist jemand, den ich verurteilen kann. Und weder ist hier jemand noch da. Und damit ja, erweist sich das Verurteilen sozusagen als sinnlos. Aber nicht, weil Verurteilen an sich irgendwie sinnlos ist, sondern weil es von niemandem ausgehen kann und auch bei niemandem ankommen kann sozusagen oder niemand verurteilt werden kann, weil einfach niemand ist. Und jetzt könnten wir eine Geschichte dazu erzählen, dass Urteile oder Verurteilen letztlich auch eine Form von Widerstand ist und das natürlich letztlich tatsächlich zwecklos. Aber zwecklos ist, hat dann wieder den Hintergrund, dass das Ich auf der Suche ist nach, aber was ist denn der Zweck? was ist denn der Sinn, was ist die Bedeutung, was ist die Absicht? Und passiert etwas Besseres, wenn ich dann vom Verurteilen Abstand nehme, so als könnte ich dies überhaupt tun oder frei darüber entscheiden. Also letztlich ist die ganzen Grundannahmen hinter dieser Frage sind letztlich völlig illusionär. Jutta schreibt, lieber Nino, alle reden von Bewusstsein und ich habe keine Ahnung, was da gemeint ist. Für mich ist es ein Wort, das keiner wirklich beschreiben kann. Ich bin hier und weiß echt nicht, was ich bin. Ja, es gibt offensichtlich sehr, sehr viele unterschiedliche Interpretationen und Bedeutungszuschreibungen auch dieses Wortes Bewusstsein oder auch manchmal Gewahrsein, manchmal synonym verwendet, manchmal auch unterschieden. Naja, auch ich habe darauf keine klare Definition und keine klare Antwort. Manche Sprecher hier im Non-Duality-Kontext sprechen davon, dass letztlich mit Erfahrung, mit Bewusstsein, mit Gewahrsein eben ja diese zentrale Illusion letztlich gemeint ist. Also solange da die Annahme ist, dass ich bin bewusst oder ich bin Bewusstsein, ich erfahre etwas, das eben sozusagen der Kern der Illusion ist. Und dass, wenn dies eben durchschaut wird oder in sich kollabiert, diese Annahme dann eben auch verschwindet, so dass da, dass es da jemanden gibt, der bewusst sein könnte, oder der Bewusstsein sein könnte, der etwas, der sich oder anderer Dinge gewahr sein könnte, ja, wird dann einfach hinfällig. Von daher kann ich die Frage nicht beantworten, was Bewusstsein ist, beziehungsweise ob es das überhaupt gibt. Es scheint einfach eine scheinbar hilfreiche Konstruktion zu sein für das Ich, um sich auf ja, auf eine Substanz berufen zu können, die dann scheinbar im Zentrum zu finden sei. So, also es wird ja schon mal gesagt, so alles ist letztlich Bewusstsein, alles ist letztlich Gewahrsein. Es wirkt allerdings so, als wäre das eben der Kern der Illusion. Also keine hilfreiche Antwort. Ja. Und Jutta ergänzt noch, nur dass ich bin, mal chaotisch, mal traurig und so weiter. Frage zur Wiedergeburt. Gibt es sowas, wenn doch nichts da ist? Naja, also insgesamt bewegt sich das halt alles im Reich des Nichtwissens sozusagen. Was da wirklich ist und was da nicht ist, kann absolut nicht abschließend gekannt, identifiziert und damit auch gesagt werden. Es scheint allerdings, als sei das Konzept von Wiedergeburt, das ja in verschiedenen Traditionen auch schon seit Ewigkeiten existiert, auch nur ein weiterer Versuch dieser Ich-Energie, naja, scheinbare Anhaltspunkte zu finden, die letztlich ja nichts als Konstruktion sind, die mir, also dem scheinbaren Ich, die Gewissheit geben, dass ich von Dauer sein werde, dass ich beständig bin, dass da also wirklich etwas ist, sozusagen, das überdauern wird, so als hoffnungsvoller Gedanke, sozusagen, als hoffnungsvolle Annahme. Ja, manchmal könnte man halt diese Geschichte dazu erzählen, dass das Ich scheinbar doch irgendwie zu spüren scheint, dass da nicht wirklich eine Substanz ist, sondern dass es letztlich leer ist und eben möglicherweise genau da heraus dieses Bedürfnis entwickelt, sich ständig zu vergewissern, dass es existiert und dass es ja, von Dauer ist sozusagen, also dass es da ist und dass es weitergehen wird und diese ganze ja, Erfahrung von ich bin auf dem Weg von A nach B, ich bin auf meinem Lebensweg, und dann eben in verschiedenen Kulturen, Traditionen, Religionen oder auch in der spirituellen Szene immer wieder diese Annahme, dieses Konzept von Wiedergeburt. Also ich bin sogar möglicherweise über meinen irdischen Lebensweg hinaus noch existent als separates Wesen, als ja, seelische Einheit oder als Seele, was auch immer. Das passt halt einfach ganz gut in das Bild all dieser Dinge, die diese Ich-Energie scheinbar konstruiert, um sich zu vergewissern einfach oder um sich ständig zu beweisen, dass es halt real ist und dass es von Dauer sein wird. Und also dieses ganze Konzept von Wiedergeburt setzt halt eine getrennte Einheit voraus, ob nun als Ich, als Individuum oder als individuelle Seele, die sozusagen in einen Körper inkarniert. Und ja. Wiedergeburt, das Konzept von Wiedergeburt setzt auch die Annahme voraus, dass es so etwas wie Tod gibt. Und ja, es gibt definitiv einen scheinbaren Fluss, eine scheinbare konstante Veränderung der Erscheinungen des Lebens innerhalb, also auch was diese Körper angeht. Und dann hat die Medizin Kriterien entwickelt, die dann einen genauen Todeszeitpunkt bestimmen kann. Wenn man aber genauer hinschaut, dann scheint das eher etwas scheinbar Prozesshaftes zu sein. Und es wird einfach offensichtlich, dass es so etwas wie Tod nicht gibt. Der Gedanke von Tod als etwas Getrenntes vom Leben oder als ein anderer, ja, ein Gegenpol sozusagen des Lebens ist eben Teil dieser Illusion. Es gibt einfach das, was erscheint. Und darin geschieht Leben und Sterben, Leben und Tod simultan und zeitgleich. Also es ist im Prinzip das Gleiche. So, es ist nicht zuerst das Leben und dann kommt der Moment X und dann kommt der Tod, sondern das ist die Simultanität, also diese Gleichzeitigkeit, diese Singularität. Und das ist halt für den Verstand absolut nicht zu greifen. Also das heißt, diese ganzen Grundannahmen letztlich, die zu so einem auf die so ein Konzept von wie das von Wiedergeburt aufbaut, die sind sehr, sehr ja, leer, eigentlich sehr, sehr ausgehöhlt, nicht substanziell. Das ist ein sehr, sehr wackeliges Kartenhaus und je nachdem, an welcher Karte man zieht, kollabiert das halt sehr, sehr schnell in sich zusammen. Dieses ganze Konzept von Leben, Sterben, Wiedergeburt, dem liegt letztlich immer die Annahme zugrunde, dass es da ein Individuum gibt, das geboren wird, also ins Leben kommt und irgendwann stirbt. Und in dem Moment, wo offensichtlich wird, dass das eben völlig illusionär ist, wird eben auch offensichtlich, dass Leben und Tod im Prinzip das Gleiche ist und konstant, konstant erscheint sozusagen als das Gleiche. Und dass eben diese Trennung von, aber das ist eindeutig lebendig und das ist eindeutig tot, dass das letztlich illusionär ist. Und das, was du für dich hältst, ist nie geboren worden und kann deswegen auch nie sterben. Es ist halt nur eine Illusion. Und dann ist da einfach dieses grenzenlose Mysterium in dem, was erscheint, beziehungsweise als alles, was erscheint. Und da gibt es keine eindeutig identifizierbaren Momente oder Punkte von da fängt Leben an und da hört es auf und ab dann ist es tot für so und so lange und so weiter. Das ist halt ein extrem wackeliges Kartenhaus, ja. Lieber Lino, fragt Ramona, wie ist dein Hiersein in Bezug auf scheinbar andere? Was bedeutet für dich jetzt Beziehung? Was bedeutet Beziehung in Beziehung sein? Das kann ich nicht beantworten im Sinne von, dass da ja keine Ideen, keine Annahmen dazu sind, was da wirklich von Bedeutung ist. Also natürlich erscheint und geschieht hier in Beziehung sein, zu Kollegen, zu Nachbarn, zu Freunden, zu Familie, zu meiner Tochter. In Beziehung sein geschieht scheinbar von ganz alleine, ohne dass es diese Annahme braucht, dass hier jemand ist. Und in der Illusion von ich bin Lino und ich weiß, wer ich bin, was ich bin auf meinem Lebensweg, gab es auch diese Gedanken und diese Fragen dazu. Und wie bin ich in Beziehung? Welche Bedeutung hat Beziehung für mich? Bin ich angemessen in Beziehung? Bin ich manchmal unangemessen in Beziehung? Wie verhalte ich mich? All dies. Und es stellt sich einfach raus, dass eben auch ohne all diese Geschichten dazu, also diese Geschichten gerade synonym verwendet, auch für welche Bedeutung messe ich dem bei, dass in Beziehung sein einfach weiter geschieht. Und wie genau kann ich da absolut nicht beschreiben? Also sicherlich an manchen Stellen liebevoll, an anderen Stellen unangenehm, an entsprechend der Eigenschaften dieses Körpers, entsprechend der Charakteristika, die hier halt vorhanden zu sein scheinen. Also unterschiedlich in unterschiedlichen Situationen, wie für jeden anderen auch sozusagen. Und das ist einfach das, was geschieht, das ist einfach das, was erscheint. Und also es gibt da kein bewusstes Erleben von in Beziehung sein, sondern es ist einfach das, was scheinbar geschieht. Und das ist irgendwie auch, also letztlich ist es keine Ausnahme von allen anderen Erscheinungen, aber es ist absolut mysteriös und wunderbar und ja, unerklärlich und daher auch ein Stück weit magisch, dass so etwas wie scheinbar in Beziehung sein, Interaktion zwischen Körpern, zwischen Menschen sozusagen einfach geschieht auf die unterschiedlichste Art und Weise in der vollen Bandbreite von allen Phänomenen, die es da zu geben scheint, also von sehr, sehr liebevoll, humorvoll bis zu, ja, die ganze Bandbreite von zwischenmenschlichen Eigenschaften und Charakteristika, die es halt so erscheinen kann, bis hin zu Konflikt, Abgrenzung, ja, Sympathie oder manchmal auch das Gegenteil von Sympathie, Abneigung, all das, einfach das, was erscheint. Und auch das eben als vollständig, ja, als vollständig und okay, so wie es einfach ist. Und das Ich, diese Ich-Erfahrung, die das halt ständig bewertet, ständig beobachtet, interpretiert, bewertet, beurteilt, bin ich da angemessen, ist mein Gegenüber da gerade angemessen und ja, halt ständig weitere Geschichten dazu kreiert, von richtig und falsch und gut und böse und angemessen und unangemessen und ja, versucht dann eben auch entsprechend ja, Wege zu finden, um auch an der Stelle, also um zum Thema in Beziehung sein, zu einer besseren Erfahrung zu kommen. Also Ramona fragt dann weiter, okay, es ist einfach das, was scheinbar geschieht. Ist in dir eine gewisse Gleichgültigkeit da? Ist Beziehung lebendig für dich? Also in der landläufigen Bedeutung von Gleichgültigkeit würde ich eher sagen, nein. Also nicht im Sinne von, es ist einfach so irgendwie so konstant grau und flach und ganz, ganz egal. Aber es ist schon gleichermaßen, ja, gültig wäre nicht ganz das angemessene Wort, aber alles, was in scheinbarer Beziehung erscheint, ist gleichermaßen da sozusagen und ja, wird nicht nennenswert beurteilt, verurteilt, analysiert, versucht zu verändern und so weiter, sondern es ist einfach gleichermaßen das, was es ist, egal als was es erscheint, ob es als was Liebevolles erscheint, als oder als etwas Angespanntes oder Konfliktbehaftetes. Es ist einfach okay, wie auch immer es erscheint. Und deswegen, ja, Gleichgültigkeit, wie es allgemein benutzt wird, würde ich da so nicht benutzen wollen. Ist Beziehung lebendig für dich? Ja, absolut. Ultimativ. Beziehung ist mega lebendig, aber was ist es nicht? Also Beziehung ist lebendig, aber alles, was erscheint, ist lebendig. Also das ist die absolut grenzenlose Lebendigkeit. Alles ist absolut lebendig. Definitiv. Und also es gibt da nichts, was lebendiger ist und was weniger lebendig ist. Also das sind wieder diese illusionären Geschichten im Traum der Dualität. Der Stein scheint weniger lebendig zu sein und da, wo sich viel bewegt und wo es laut und bunt ist, da ist mehr Lebendigkeit. Es ist einfach alles die ultimative grenzenlose Lebendigkeit und nichts da drin ist irgendwie etwas mehr oder etwas weniger lebendig. Und damit gibt es auch keinen Zustand von mehr Lebendigkeit zu erreichen, sondern das, was du bist, ist bereits die ultimative Lebendigkeit und du kannst sie nicht nicht sein. Und damit gibt es auch keinen hin zu etwas mehr Lebendigkeit oder weg von Lebendigkeit. Maria schreibt, einerseits wird gesagt, es gäbe keinen Unterschied, wenn das Ich weggefallen ist. Andererseits höre ich, dass es vollkommen klar ist, wenn es passiert. Wie ist das zu sehen? Ja, Maria, das tut mir leid, da kann ich irgendwie nicht ordentlich drauf antworten. Denn tatsächlich, das ist dieser scheinbare Widerspruch, an dem diese suchende Ich-Energie oder auch der Verstand sich gerne die Zähne dran ausbeißt. Es ist einfach diese Gleichzeitigkeit von, es gibt keinen nennenswerten Unterschied und doch ist vollkommen klar, dass da etwas anders ist. Aber das, ja, also wie dieser Widerspruch zu beleuchten oder zu erklären ist, das ist einfach nicht greifbar, das kann nicht kommuniziert werden. Es ist einfach, die Offenbarung, dass das, was als ich, als Erfahrung, als mein Leben angenommen wurde, leer ist, hohl ist, keine Realität hat und trotzdem weiter geschieht, aber eben mit der gleichzeitigen Offenbarung, dass es halt nicht real ist. Das ist lediglich das. Und das ist, ja, es hat letztlich keine Bedeutung. Es ist ein, und so könnte es vielleicht gesagt werden, es ist scheinbar ein Unterschied, aber es macht keinen Unterschied. Aber auch das, ja, ist natürlich keine genaue Erklärung, die einfach nicht gegeben werden kann, sondern es ist so simpel, es ist so einfach, es ist absolut nicht kompliziert. Da ist nichts versteckt, was dann auf einmal in einer wunderbaren Erkenntnis sich offenbart, sondern es ist einfach so ein total diese, ja, einfach extrem unerwartet und gleichzeitig absolut banal und simpel und also die totale Einfachheit. So einfach, dass der Verstand das gar nicht, ja, der braucht irgendwie so ein Minimum an Komplexität, um überhaupt sich irgendwie mit Dingen befassen zu können und das ist einfach eins. Punkt. So. Nichts, aber auch gar nichts, was sich je gedacht oder wahrgenommen werden könnte, ist außen vor. Das ist so ultimativ einfach, dass der Verstand da kapitulieren muss, aber natürlich nicht möchte und nicht kann. Der Verstand liebt Komplexität. Und liebt Rätsel und ja. Also ja, es ist scheinbar ein kleiner Unterschied, ob diese Ich-Annahme noch als volle Annahme, also als real angenommen wird Oder ob erkannt wird, dass es halt nur eine leere, hohle Annahme ist und nichts und keine Realität hat. Das ist ein kleiner Unterschied, aber es macht letztlich keinen Unterschied. Denkst du, dass wir mit Prägungen oder Themen hierher kommen auf diese Welt? Wozu eigentlich das ganze Theater, um uns zu erkennen? Ja, also Prägungen ist scheinbar das, was geschieht im Laufe des Heranwachsens sozusagen des Körpers. Einfach Umwelteinflüsse, die auf den Körper, auf die Psyche und so weiter einwirken. Das sind halt Prägungen, die mindestens in der physischen Existenz ja, zu entstehen scheinen, einfach aufgrund von Umwelteinflüssen. Und ja, die dann bestimmte Muster prägen, die dann ja zu Verhaltensmustern werden können, die dann einfach weiterlaufen. Und was halt völlig illusionär on top darauf kommt, ist, das sind meine Prägungen, das sind meine Muster, sie haben diese und jene Bedeutung und dieses und jenes sollte, müsste, möchte ich tun, um zu einer besseren Erfahrung zu kommen, um zu einem besseren Mensch zu werden. Dieses ganze Sortieren in gut und schlecht und gute Prägungen, negative Prägungen und Muster. Ja, die von vorher mit in dieses Leben zu bringen, in diese Inkarnation bringen, ist halt auch letztlich auch nur eine Geschichte. Ja, für die es nicht wirklich, also eine Grundlage gibt. Da muss ich aber sagen, es gibt einfach zu nichts am Ende eine Grundlage. Wozu eigentlich das ganze Theater? Ja, das ist halt die treibende Frage dieser Ich-Erfahrung. Wozu das Ganze? Wer bin ich? Was bin ich? Was hat es mit dieser scheinbaren Erfahrung, mit diesem Planeten, mit dieser Welt auf sich? Wozu das Ganze ist die zentrale Frage, ja, die das Ich immer wieder antreibt, zu suchen, zu suchen, zu suchen. Und es merkt gar nicht, dass es nie was zu finden gibt. Es hat immer die Illusion, da kurz einen kleinen Happen zu finden, der brauchbar zu sein scheint und merkt gar nicht, dass der innerhalb kürzester Zeit ja zerrieselt sozusagen und mich dann nicht wirklich weitergebracht hat, sondern nur scheinbar. Und dieses finale bisschen, diesen finalen Schlüssel, der kann nie gefunden werden und wird auch nie gefunden, ist auch nie von irgendeinem Menschen jemals gefunden worden. Also wenn von Befreiung oder so etwas gesprochen wird, dann ist es eben die Befreiung von diesem Zwang, Antworten auf diese Frage finden zu müssen. Also diese Frage, wozu dieses ganze Theater, so wie du es formuliert hast. Wir können dazu endlose Geschichten erzählen, Hypothesen aufstellen, aber es bleiben halt immer Geschichten. Und es ist auch schön, diese Geschichten zu erzählen. Also da ist ja absolut nichts falsch dran. Ich meine, so entstehen Weltbilder, so entstehen Religionen, so entstehen spirituelle Traditionen, so ja, Hunderte, Abertausende von vielfältigen Geschichten und scheinbaren Dynamiken, die ja als Reaktion auf diese Frage, auf diese Suche zu entstehen scheinen. Und trotzdem sind wir der Lösung des Rätsels keinen Schritt weitergekommen. Und das, was letztlich mit Befreiung gemeint ist, ist eben, dass diese Frage einfach nur eine leere Frage ist, die auftauchen darf und zu der wir Geschichten erzählen können, die aber letztlich nie beantwortet werden wird und nie beantwortet werden kann, weil da auch niemand ist, der sie beantworten werden könnte und es auch nichts ändert, wenn sie beantwortet wäre. Das ist halt die Illusion. Wenn ich die richtige Antwort finde, dann ändert sich alles und bestenfalls zum Guten. Das ist die ganze Illusion. Und wenn die wegfällt oder durchschaut wird, dann ist einfach offensichtlich, dass es diese Antwort gar nicht braucht. Dass die Frage ist einfach Teil der Erscheinungen und sie braucht überhaupt keine Antwort, weil alles bereits da ist und nichts gekannt werden kann und auch nichts gekannt werden muss. Maria schreibt, dieses Simple, was wir nicht sehen können, ist von unserem Verstand verdeckt. Naja, nicht ausschließlich von dem Verstand, aber eben diese Ich-Illusion, diese Annahme, dass hier ja, eine zentrale Instanz ist, ein separates Wesen sozusagen, die scheint sich halt des Verstandes zu bedienen sozusagen. Also, beziehungsweise auch das ist letztlich eine Geschichte, weil es gibt auch tatsächlich nicht wirklich einen Verstand. Es gibt einfach scheinbar Gedanken, die auftauchen und die halt ganz häufig und viel um diese Fragen drehen. Dieses Simple, was wir nicht sehen können. Naja, also es ist da nichts wirklich versteckt. Also das, was hier gesagt wird, ist da nichts. Das wäre wieder diese Idee. Es gibt da etwas, das so ein bisschen versteckt ist und das kann gefunden werden. Es gibt da tatsächlich gar nichts, das versteckt ist. Es ist absolut offensichtlich, wie man in Englisch sagt, it is in plain sight. Also es ist, ja, es ist frontal da. Es ist unübersehbar. Aber tatsächlich verschleiert diese Suche, diese Annahme, ein getrenntes Individuum zu sein, diese scheinbare Erfahrung von Trennung, verschleiert das einfach. Also versteckt es nicht wirklich, es ist immer, immer alles da, aber es ist einfach wie so ein leichter Dunst, wie so ein leichter Nebel, ja, das so als Bild gerne herangezogen wird. Es verschleiert es lediglich, aber es ist dafür nicht weg oder so. Es ist immer ständig alles da. Und zwar, es ist dies, es ist das. Also es gibt da nichts Verstecktes. Auch hier wird nichts zurückgehalten oder so. Es ist kein Hinweis auf ein Geheimnis, das erst noch gefunden, entschlüsselt werden muss, sondern es ist bereits dies, es ist das hier. Es gibt da kein zweites, es gibt da kein anderes, es ist dies. Zu 100%. Nur dies, nichts anderes. Jutta schreibt, danke für deine ausführliche Antwort. Jeder Tag ist ein ganzes Leben und jede Nacht stirbt das Leben und wird scheinbar morgens neu geboren. Genau, also jeder Tag, ein ganzes Leben und jede Nacht stirbt das Leben, wäre erstmal der Hinweis auf Zeit, die letztlich Teil dieses Traumes ist, Teil dieser scheinbar dualen Erfahrung und die auch nicht wirklich ist. Und aber vielleicht bezieht sich deine Frage auch darauf, ja, dass dieses Ich halt in seiner Annahme real zu sein und zu existieren, auch davon ausgeht, dass es halt konstant ist sozusagen, also dass es beständig ist. Und das ist ja auch sein wichtigstes Anliegen sozusagen, sich immer wieder zu vergewissern, dass es beständig ist. Diese Illusion ist also nicht so, dass die irgendwann auftaucht und von dann konstant erscheint. Das ist eben die Illusion. Es wirkt lediglich so, als wäre sie dann konstant da bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann ja aufhört, da zu sein, sondern sie entsteht ständig aufs Neue in Bruchteilen von Sekunden und im Tiefschlaf ist sie tatsächlich nicht da. Und wenn das Ich, also wenn der Körper wach wird, kommt dann sehr schnell danach eben auch diese Ich-Erfahrung, so baut sich aufs Neue auf. Und erzeugt eben diese Täuschung von, ja, hier ist eine Kontinuität. Ich bin ja gestern Abend schlafen gegangen, habe jetzt geschlafen und jetzt geht's weiter, also nahtlos sozusagen. Da war nur Schlaf und Träumen dazwischen. Tatsächlich ist in der Zwischenzeit nichts. Keine Erfahrung, kein Ich, kein gar nichts. Nichts dergleichen. Und das ist auch eben das Spannende und erzeugt aber in Bruchteilen von Sekunden am nächsten Morgen eben diese Illusion von Kontinuität. Wobei tatsächlich diese Illusion einfach permanent von Null aufs Neue entsteht und auch lückenhaft ist, sehr lückenhaft ist. Also da sind ganz, ganz große Löcher, in dieser scheinbaren beständigen Ich-Erfahrung, die aber eben ja, illusionär verdeckt sind sozusagen, also die eben nicht bemerkt werden vom Ich sozusagen, das sich eben in einer Beständigkeit wähnt. Und diese Beständigkeit ist eben auch Teil dieser dieser Illusion. Elke hat noch geschrieben, mir ist aufgefallen, dass alle Sprecher dieser Botschaft vorher Suchende waren. Könnte jemand, der sich vorher nicht damit beschäftigt hat, überhaupt etwas damit anfangen, wenn das Ich wegfällt? Ja, ist auch eine sehr schöne Frage. Keine Ahnung. Also, im Prinzip, also es gibt vielleicht scheinbar intensivere Varianten von Suchen und weniger intensive Varianten von Suchen als Geschichte. Und da können wir jetzt auch nur wieder Geschichten zu erzählen. Jemand, dessen Ich-Erfahrung vielleicht als Geschichte relativ schwach ist, also tatsächlich ist sie ja gar nicht da, aber diese Illusion nicht so eine umfangreiche Energie des Suchens hat, bei dem das auf einmal irgendwie einfach aufhört und wegfällt. Ja, hat an der Stelle dann vielleicht nicht diesen kurzen Kontrastmoment, der sich dann auch kurz danach wieder auflöst. Und damit geht es dann vielleicht einfach noch ein bisschen unauffälliger vonstatten. Und weil eben, naja, das, was sich dann offenbart, so simpel und banal ist, also ja, das sind jetzt Geschichten so. Keine Ahnung, warum das dann möglicherweise nicht geteilt wird. Also die Leute, die nicht darüber sprechen, von denen weiß man halt auch nicht, was ihre Geschichten sind, sozusagen. Dieses darüber sprechen ist das, was scheinbar geschieht. Also es taucht an manchen Stellen auf und es gibt sicherlich auch viele, die vorher intensive Suchende waren, bei denen das dann irgendwie kollabiert oder als Illusion erkannt wird, die bei denen einfach dieses darüber sprechen oder teilen nicht auftaucht. Und es ändert auch nichts, darüber zu sprechen oder nicht darüber zu sprechen. Also auch das bringt nicht wirklich einen Vorteil. Das ist das, was scheinbar geschieht, wie alles andere auch. Und ja, wir können halt jetzt einfach Geschichten dazu erzählen, womit das zusammenhängen könnte. Und also das ist dann auch wieder diese Frage nachher, aber hat es dann eine Bedeutung, ob jemand mehr gesucht hat oder weniger gesucht hat? Was könnte ich da vielleicht nochmal eine Differenzierung herauskitzeln, sozusagen, die dann von irgendeinem Wert oder von einer Bedeutung wäre für mich? Ja. Also Ramona schreibt, also ist es nur das Jetzt, nichts davor und nichts danach, für den Verstand sehr nüchtern. Ja, so könnte man es sagen, es ist im Prinzip nur das Jetzt und Hier, aber ganz streng genommen ist es nicht mal das Jetzt und Hier, weil das Jetzt trotzdem ein zeitlicher Begriff ist und Zeit als solches einfach nicht existent ist, also nicht real, sondern nur als illusionäre Erscheinung, also als innerhalb des Traumes erscheint die Erfahrung von Zeit. Somit tatsächlich gibt es kein Jetzt, sondern es gibt nur dies und also da ist Sprache einfach zu begrenzt, um da akkurat das treffen zu können, sozusagen. Das kann immer nur ein Hinweis sein, der grob in eine Richtung zeigt, aber das niemals treffen kann. Deswegen würde das Wort jetzt es auch nicht treffen, weil jetzt suggeriert, dass es ein Nicht-Jetzt gibt, nämlich eine Zukunft oder eine Vergangenheit. Und ja, Zeit als solches ist einfach nicht existent und damit passt auch das Wort jetzt nicht. Aber also je nachdem, wie du es gemeint hast, genau, nichts davor, nichts danach, nichts anderes, nur dies. Ultimativ simpel, vollständig, ganz und wunderbar. Und ja, für den Verstand sehr nüchtern, das ist dem zu doof. Der hätte das einfach lieber komplex und so ein bisschen verschachtelt und irgendwie was, wo er reinknabbern kann, wo er drauf rumkauen kann, wo er was zu lösen hat, wo er drüber nachdenken kann, wo möglicherweise neue Herausforderungen oder Problemchen daraus bestehen. Deswegen kann es vom Verstand niemals niemals begriffen werden. Unmöglich. Und er kann es aber auch nicht lassen. Das ist das Witzige. Maria fragt, wie versteht man, es gibt nur dieses, das, was ist? Aus der Sicht verschiedener Personen gibt es viele, das, was ist. Naja, das wäre halt die Illusion einer persönlichen Perspektive. Eben, das, was ist, kann einfach nicht beschrieben werden und es kann auch nicht verstanden werden. Es kann noch viel weniger vermittelt werden. Es ist einfach ultimativ simpel und einfach das, was ist, dies in den endlosen Erscheinungsformen. Also es ist dieser Körper vor diesem Bildschirm, dieses scheinbare Sprechen, dieser Tisch, es ist das Vogelgezwitscher, ja, es ist einfach das, was ist. So, das, was erscheint. Und es kann einfach nicht gewusst und ja, erkannt werden und damit eben auch nicht beschrieben oder vermittelt. Und das ist, was dann gemeint wird, wenn eben gesagt wird, es ist ein grenzenloses Mysterium. Es ist einfach unbegreiflich. Ein zeitloses Wunder ist, ja, ein grenzenloses Mysterium. Es ist einfach ein Riesenfragezeichen, ein wunderbares Fragezeichen, das als alles Mögliche erscheint. Machter fragt, scheint es nicht so, dass Extremzustände wie zum Beispiel starke Depressionen, Nahtoderfahrungen, Unfälle, Drogenerlebnisse zu einem scheinbaren Zusammenbruch des Systems Ich führen kann, und so auch zu Einblicken? Tatsächlich scheint es so, dass bestimmte, naja, ich würde mal sagen, Situationen, zum scheinbar vorübergehenden Zusammenbruch dieses Ich-Gefühls oder dieser Ich-Erfahrung führen können. Und damit etwas ermöglichen, was mit, ja, als Einblick bezeichnet wird. Aber es scheint auch so zu sein, dass eben diese Ich-Erfahrung bei all diesen Dingen relativ schnell wieder zurückkommt und versucht, daraus eine Erfahrung zu machen, sozusagen, und in der Regel dann möglicherweise die Suche sogar noch scheinbar verstärkt. Es scheint da nichts, also es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass es da irgendetwas gibt, was zielsicher zum dauerhaften Zusammenbruch dieser Ich-Erfahrung führt. Aber ja, es scheint so zu sein, dass manche Situationen zumindest für eine ganz kurze Zeit vorübergehend dazu führen. Und das müssen gar nicht mal, also du schreibst starke Depressionen, Nahtoderfahrungen, Unfälle, Drogenerlebnisse. Es kann manchmal viel einfacher sein. Es kann an einer Blume riechen sein. Es kann etwas sehr, sehr Leckeres zu essen sein, ein angenehmer Geschmack, weiß ich nicht, ein Stück Schokolade, ein Vogelgezwitscher, Musik, ja, angenehme, schöne körperliche Erfahrungen, die halt einfach kurzfristig, kurzzeitig diese Suche, dieses suchende Gefühl, diese Erfahrung von einem getrennten Individuum abzuschalten scheinen. Für einige Sekunden, für einige Minuten, vielleicht für eine Stunde, vielleicht für einen Tag. Und dann kommt diese Erfahrung zurück und fängt an zu fragen, was war das jetzt? Das war schön, das war angenehm, ich will dahin zurück. Also scheinbar verstärkt ist dann diese Mangelerfahrung im Nachhinein von, hey, gerade war doch irgendwie scheinbar alles da und jetzt wieder nicht. Ich will dahin zurück. Wie komme ich dahin? Wie komme ich wieder dahin? Und das ist eben der ganze Trugschluss. In dem Moment, wo da ein Ich-Gefühl ist, ist da diese scheinbare Trennung. Denn dieses Dahin ist ständig das, was ist. Und diese Ich-Erfahrung verschleiert es lediglich. Machter ergänzt, was dann wieder nur noch eine Geschichte wäre, von und für niemanden. Ja, ganz genau. Da erzählen wir halt Geschichten an der Stelle. Maria fragt, kannst du bei anderen wahrnehmen, ob sie noch oder nicht mehr die Ich-Erfahrung leben? Oh, keine Ahnung. Ich weiß, dass es Sprecher gibt, die aussagen, dass sie das sehr zielsicher können. Ich achte da nicht drauf. Ich suche das auch nicht. Ich habe diese Frage auch nicht in mir, wenn ich mit Menschen in Interaktion bin oder Menschen begegne. Klar zeigt sich manchmal eine starke suchende Energie oder ein sehr deutliches Ich-Gefühl sozusagen. Das kann schon auch auffällig sein sozusagen, also auch für mich. Und es mag auch vielleicht mal der Gedanke auftauchen, so dass da möglicherweise jemand, das bei jemandem nicht mehr so ist, aber also da ist jetzt irgendwie nicht irgendwie so ein Scannen der Leute und ein augenblickliches Wissen darum, was da bei denen ist. Also es ist eh einfach das, was erscheint. Also letztlich ist ja nicht so, als gibt es Menschen, die noch echte Personen sind und Menschen, die es nicht mehr sind, sondern es ist ja überall nur eine Illusion. Also es gibt ja an keiner Stelle jemanden, also nirgendwo jemanden, sondern wenn überhaupt nur die Illusion. Und Illusion bedeutet ja die Täuschung, den Trugschluss. Also wenn überhaupt, dann gibt es Menschen, die mit der Annahme herumlaufen, jemand zu sein, dafür aber noch lange nicht jemand sind. Und ja, das mit den bei den anderen wahrnehmen, also keine Ahnung, nicht wirklich, vielleicht manchmal spontan, zufällig. Ramona fragt, verfällt das System Lino auch manchmal in Klammern, vielleicht in extremen Zuständen, ins scheinbare Ich? Naja, also jein. Es gibt halt diese Eigenschaften, diese Charakteristika sozusagen, zu denen manche sicherlich sagen würde, ja, aber das sieht jetzt irgendwie ganz stark nach Ich aus, wie bei allen anderen letztlich auch. Das macht es aber nicht realer sozusagen. Also es gibt einfach ja diese scheinbaren Muster, die auftauchen, diese Verhaltensmuster, die für den einen vielleicht mehr nach Ich aussehen und für den anderen weniger. Also es gibt da kein so, oh, jetzt ist das Ich da und jetzt ist das Ich nicht da, sondern es mag einfach noch, es mögen Gedanken auftauchen, die mal Fragen stellen oder die irgendwie so eine Art suchende Gedanken sind, aber diese Energie dahinter, die, ja, wie soll ich sagen, die dazu geführt haben, dass eben diese Gedanken starke Treiber sind, scheinbare Treiber sind sozusagen, die halt sich endlos weitere Perlen auf die Kette raufziehen sozusagen. Diese Energie dahinter ist einfach nicht mehr da. Und wenn dann irgendwie da was ist, was als ich aussieht, dann ist das eben einfach diese Erscheinung, diese Hülle. Und das ist aber kein Unterschied zu, na, jedem anderen sozusagen. Es ist ja, also es gibt eben diese Frage von ich oder ich, also ich bin da oder ich bin nicht da. Oder ist da jemand oder ist da niemand? Diese Unterscheidung ist letztlich, also diese Frage oder diese Unterscheidung hat kein Fundament. Von daher gibt es da eigentlich nicht wirklich eine Unterscheidung zwischen ich oder nicht ich, weil das Ich einfach niemals da war. Und das ist das Interessante, was sich halt ja entpuppt, sozusagen nicht, oh, jetzt ist da kein Ich mehr, sondern es ist ja so, huch, da war ja nie eins. Das war die ganze Zeit nur eine fehlgeleitete Annahme, ein zwanghafter Gedanke irgendwie, eine, ja, so eine kleine Neurose irgendwie, die einfach die ganze Zeit geglaubt hat, ich bin und ich bin real. Und dann ist so, hoch, war ja nie der Fall, war nur eine Täuschung. Und von daher ist es eben absolut nicht die Frage, ist da noch ein Ich oder ist da kein Ich mehr, sondern also diese Frage ist irreführend. Es ist aber eine Frage, die ganz natürlich aus der Ich-Energie herauskommt, weil das Ich sehr gerne wissen möchte und eindeutig sich vergewissern möchte, ist das da noch da und da nicht mehr? Ist das bei mir noch da oder nicht mehr? Und ja, führt zu nichts. Ja, ganz still. Auch schön. Vielleicht setzen wir dann einfach langsam zur Landung an. Ich sehe, hier tauchen noch ein, zwei Fragen auf. Also wenn ihr noch was habt, dann gerne bald. Ramona schreibt einfaches Sein, Fragezeichen. Ja, absolut. Alles ist einfaches Sein. Die größten Wirrungen im Kopf sind einfaches Sein. Es gibt nichts, das nicht einfaches Sein ist. Das, was ist, ist absolut mühelos. Das, was es ist, selbst wenn es als Anstrengung, als Komplikation, als Krampf, als Spannung, als Konflikt, als whatever erscheint, erscheint es völlig mühelos als das, was es ist. Also alles ist einfaches Sein. Es gibt nichts, das jenseits von einfachem Sein sein könnte. Egal, als was es erscheint. Elke fragt noch, reagierst du zum Beispiel bei verbalen Angriffen anders, weil da ja kein Ich ist, das sich angegriffen fühlt? Keine Ahnung. Also vielleicht nicht. Da müsste man jetzt irgendwie Mitmenschen fragen, die mich vielleicht gut kennen oder so. Glaube nicht wirklich. Also wenn ich verbal angegriffen werde, was ja zum Glück irgendwie kaum geschieht, dann kann schon sein, dass irgendwie da, naja, ein Verteidigungsreflex ist oder ein Erstaunen. Oder vielleicht auch ein Bedürfnis, mich abzugrenzen. Und vielleicht ist da auch ein kurzfristiges, also sich angegriffen fühlen im Sinne von, wenn ich real angegriffen werde, dann empfängt das System schon die Information, okay, Angriff und was machst du jetzt damit sozusagen? Und dann ist da einfach ein, dann entsteht einfach ein natürliches Reagieren und das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Und da ist dann aber nichts, was diese Geschichte dann lange mit sich rumträgt und bewertet und kritisch hinterfragt, sondern dann ist das einfach das, was erschienen ist, so im Sinne von, huch, was war das? Also nicht nur in Bezug auf den Angriff, sondern genauso in Bezug auf die Reaktion. Und dann ist es einfach das, was war oder das, was ist. Und da gibt es dann nicht kein wochenlanges daran rumnagen und hätte, sollte, müsste es irgendwie anders sein sollen bei demjenigen, der mich angegriffen hat oder in meiner Reaktion oder sowas, sondern einfach das, was geschieht. Und ja. Wir müssen doch das Ich im Sprachgebrauch benutzen. Wir füttern da somit vielleicht Identifikation. Wenn es wegfallen soll, passiert es oder auch nicht. Lebt sich einfacher mit dem Gedanken. ja klar, also Sprachgebrauch, absolut. Also das Ich zu verwenden, ich meine, das ist hier manchmal so ein bisschen so eine Spielerei, um den Versuch zu unternehmen, es etwas akkurater formulieren zu können, was ein absolut lächerlicher Versuch ist, weil es sowieso nicht gelingen kann. Und ob das Wort Ich benutzt wird oder nicht, macht absolut keinen Unterschied. Und letztlich als Geschichte würde ich sogar sagen, ja, ganz normale Sprache ist, scheint das Einfachste und Beste zu sein. Und wir fangen jetzt nicht an, absolut künstlich zu reden, selbst wenn das in diesen Meetings manchmal irgendwie als Tendenz aufzutauchen scheint, um irgendwie ja, die Dinge bestenfalls irgendwie etwas akkurater formulieren zu können, was aber, wie ich schon sagte, ein Versuch ist, der zum Scheitern verurteilen muss. Also, und ob dieser Sprachgebrauch vielleicht die Identifikation stärkt, Ja, ist eine Geschichte, so die klingt relativ plausibel, aber ich glaube, am Ende des Tages gibt es da keine nennenswert identifizierbaren Faktoren, die das Ich-Gefühl oder die Identifikation mächtig beeinflussen können oder heraufbeschwören oder dazu beitragen könnten, dass es sich auflöst und schon gar nicht Sprachgebrauch. Also das ist eine nette Geschichte, dass mit dem Benutzen des Wortes Ich ja auch ständig dass ich sich vergewissert, real zu sein, so ja, das könnte man schon so als Geschichte erzählen, ganz klar, aber glaube nicht, dass da jetzt in der Sprache irgendwas ist. Also klar, Sprache strukturiert unser Denken und so weiter, scheinbar. Und von daher könnte man da viele Geschichten zu erzählen, wie das alles miteinander zusammenhängt und verbunden zu sein scheint. Aber letztlich taucht diese Ich-Erfahrung taucht einfach auf als unerklärbares Mysterium und fällt als genau solches auch wieder weg, früher oder später. And that's it. Was lässt uns glauben, dass wir Kontrolle haben über unsere Zukunft oder sogar über andere? Na, keine Ahnung, was das ist. Es scheint allerdings als großes Bedürfnis, oder als Teil dieser Ich-Erfahrung aufzutauchen, das Bedürfnis nach Kontrolle. Was da genau dahinter steckt, ist tatsächlich eine gute Frage und wahrscheinlich nicht zu entschlüsseln. Aber es beschreibt einfach diese ständige Tendenz dieses I des Ichs oder dieser Ich-Erfahrung. Naja, richtig oder falsch liegen zu können, auf dem Weg zu sein und so weiter und damit eben auch Dinge falsch machen zu können und das Bedürfnis ist aber richtig machen zu können, um eben zu dieser besseren Erfahrung zu kommen. Und dann scheint Kontrolle einfach ein sehr sinnvolles Konzept zu sein. Sowohl individuell als auch, ich meine, wenn man hier rausschaut, dann sieht man massenhaft Kontrolle auf allen möglichen Ebenen. Also man könnte sogar von einem Kontrollwahn sprechen. Macht der das besser? Naja, nur illusionär und scheinbar. Ja, dieses Ich kann diese Kontrolle aber auch nicht loslassen. Also da ist keiner, der entscheiden könnte, diese Kontrolle auch wirklich loszulassen. Das ist einfach Teil dieser wahnhaften Illusion, dass da jemand ist. Woher das genau kommt und na, das bleibt ein Mysterium. Und auch der Drang nach Kontrolle ist eben, um da nochmal anzuschließen an Ramonas Frage, ist auch einfaches Sein, das als Kontrollzwang erscheint. Völlig, naja, hemmungslos und ganz, ganz einfach erscheint es als das Bedürfnis nach Kontrolle. Wie alles andere auch. Und tatsächlich ist das, was erscheint, das, was ist, ist absolutes Chaos. Jede Idee, jedes scheinbare Erkennen von Struktur, von Zusammenhängen, von Ursache, Wirkung ist Teil des Traumes, ist Teil, ja, der illusionären Erfahrung von Zweiheit, von Dualität. Letztlich ist alles dieses absolut grenzenlose, mysteriöse, einfache, ultimativ einfache Sein, egal als was es erscheint. Und nichts kann uns davon, also wir sind dieses einfache Sein, alles ist dieses einfache Sein. Dieses einfache Sein kann nicht erfahren werden, es kann nicht erlangt werden, es war nie verloren, es ist das, was ist. Und nichts ist da jemals außen vor. Und schon gar niemals ein getrenntes Individuum. Genau. Vielleicht lassen wir es einfach an der Stelle dabei. Vielen Dank euch allen. Wenn ihr mögt, könnt ihr Devasetu von JetzTV eine kleine Spende hinterlassen oder auch gerne mir, wenn ihr möchtet. Ihr findet alle Links und mehr auf der Webseite dancing-emptiness.com. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, auch für Jetzt TV und auch für mich. Jetzt TV wird mit einem eigenen Raum auf dem One Spirit Festival Anfang August im Schwabenländle, wenn ich mich nicht täusche, vertreten sein, mit verschiedenen Leuten, die regelmäßig bei Jetzt TV gefeatured sind sozusagen. Und auch ich werde, sofern das alles so kommt, auch mit von der Partie sein und auch da ein bisschen sprechen. Und ja, falls jemand von euch nichts Besseres vorhat, Anfang August, herzliche Einladung auf dieses One Spirit Festival. Und ja, ansonsten euch allen noch einen wunderschönen Abend und vielleicht bis bald. Macht's gut.